Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Taiko von der Band Die Grüne Welle aus der weniger schönen, in Kessellage befindlichen baden-württembergischen Metropole Stuttgart. Ihr hört den vor Coolness nur so strotzenden Podcast Astra Colada mit dem alten Kanu-schnitzenden Mann Daniel Hüttmann und dem verheimlichten Nachkommen von Marilyn Monroe und Frank Sinatra, Hauke Horreis. Viel Spaß!
Meine Damen und Herren, England ist Weltmeister. Italien, alle Spaghetti weg.
Ist doch gar nicht richtig. Italien hat doch gewonnen.
Danke, dass du auf diesen Wortwitz nicht hineingefallen bist.
Ich habe den Wortwitz nicht mal verstanden. Herzlich willkommen zur Astra Colada erstmal und entschuldigen Sie bitte Hauke Horreis Unwissen über Fußball. Italien ist jetzt, jetzt guckt Hauke Horreis mir auch richtig sauer an, weil ich den Witz nicht verstanden habe.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Gestern war Ebbe da Kiri Tag, das heißt, ich wurde eingeladen von unserer Fotografin, auf den Spielbudenplatz zu gehen und hat gesagt, Mensch, heute ist Ebbe da Kiri Tag, das heißt, wir haben während um uns herum ganz viele englische und italienische Fans, gespannt auf das Ergebnis gewartet haben, haben wir uns mit Erdbeer-Curies aus dem Leben geschossen. Das heißt sozusagen Hattrick. Okay. Es ist das dritte Mal hintereinander und es tut mir wahnsinnig leid, es ist das dritte Mal hintereinander, dass ich halt einen kleinen Kater habe, aber ich habe heute schon dagegen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll, weil das macht so ein großes Thema auf. Ich sage halt einfach nur, ich hasse Fußball. Du siehst, Wembley ist voll, es sind, glaube ich, 67.000 Menschen da, die sich umarmen und sich freuen oder beziehungsweise nicht umarmen und sich freuen, sondern die auch noch nach der Situation, England ist rausgeflogen, es ist unglaublich viel rassistische Scheiße in der Nacht passiert, hast du das mitbekommen?
Ja, zwei von den Engländern haben ja haben ja die Elfer verschossen.
Drei.
Drei sogar.
Drei People of Color sind sozusagen an den Elfmeterpunkt rangetreten und haben verschossen und in der Nacht wurden sozusagen auch noch Aufrufe gemacht, dass Schwarze doch bitte.
Ich habe angespuckt, vergewaltigt, verprügelt, das habe ich gelesen.
So unfucking fassbar widerlich.
Fußballfans sind so cool, oder?
Oh, ich liebe Fußball.
Aber erstmal irgendwie 60.000 Leute im Wembley-Stadion, ohne Maske, ohne Abstand, ohne alles. What the fuck, bitte? Und ich habe gestern gesehen, weißt du, was du gebraucht hast, also klar, du brauchst ein Ticket, um da reinzukommen, das ist vollkommen klar, aber was als Sicherheitsmaßnahme, dass du dieses Spiel anschauen darfst, was schätzt du, was musstest du da vorzeigen?
Das Trikot der deutschen Mannschaft, das ich nicht verkaufte.
Nee, einen Selbsttest. Einen negativen Selbsttest, kein PCR-Test, kein irgendwie wirklich, das ist jetzt wirklich so, dass du negativ bist, sondern einen fucking Selbsttest.
Warum, liebe HörerInnen da draußen, regen wir uns darüber auf? Ich meine,
wir haben noch Pandemie.
Sorry, ne? Beide Arme nach oben gestreckt, wir haben noch Pandemie. Halt, die Delta-Variante geht herum, sie ist in Deutschland angekommen. Wir haben als Veranstalter einfach das große Problem, dass wir Angst haben, dass im Oktober der ganze Bums wieder von vorne losgeht. Ich weiß es nicht, Daniel. Was denkst du?
Wir sind ab Oktober wieder dicht. Also ich glaube, ab Oktober gibt es wieder einen Lockdown. Vielleicht nicht ganz so krass, wie er war. Das glaube ich nicht. Aber ich denke nicht, dass Clubs dieses Jahr also wir dürfen ja aufmachen, darum geht es ja nicht. Ne? Wir können ja Konzerte veranstalten. Das liegt ja immer an der Größe des Clubs. Hier in der Astro-Stube dürfen wir, wie gesagt, 5 Leute reinkriegen. Dementsprechend macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Und das wird halt auch dieses Jahr auch nicht weiter passieren. Dass, wenn wir weiterhin 5 Leute reinlassen, dass wir ja aufmachen können. So. Und von daher ne, ist das ja so das Problem. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt der Inzidenzwert ja gar nicht mehr zählen soll.
Nein?
Nein, sondern die Auslastung der Krankenhäuser.
Ach so.
Weil das ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert hat. Und die Zahlen ja auch so anscheinend so korrekt waren, wie viele Betten da belegt waren und so.
Ich glaube, wir kommen in ein Sprudel der Traurigkeit, ein Strudel der Traurigkeit, denn wir haben heute einen Gast, wenn man das so sagen darf. Wir haben heute einen Gast. Wir haben einen Gast, den ich eingeladen habe. Richtig. Warum bin ich auf diesen Menschen gekommen? Ich habe auf Instagram ein Video gesehen, was relativ viral rumgegangen ist. Ich glaube, es haben 1,5 Millionen Menschen fast dieses Video gesehen. Und darum, in diesem Video geht es darum, dass sich eine wunderschöne Frau, die gerade vor uns sitzt. Sorry, ich bin ein kleiner Schleimer.
Aber er lügt nicht.
Darüber beschwert, wie schwer es ist, eigentlich in Deutschland als Frau eingetragen zu werden, wenn man sich entschließt, Frau zu sein. Habe genau, ich das richtig ausgedrückt?
Wenn man transsexuell ist, ja.
Wenn man transsexuell ist. Meine Damen und Herren, heute zu Gast bei uns Hanna Corrales. Richtig ausgesprochen?
Ja, das ist so richtig ausgesprochen.
Ist es dein echter Name?
Ja, Hanna Corrales, genau. Ich trage noch einen zweiten Nachnamen und zwar, der ist ganz schlicht und einfach Meier.
Mega gut.
Aber den lasse ich manchmal gerne weg, weil ich will, dass es nicht zu lang wird, weißt du? Deswegen einfach Hanna Corrales. Ich finde, der Redefluss ist auch einfach schöner. Und ja. Genau, aber ich meine, so schwierig. Leute fragen immer, habe ich das richtig ausgesprochen, aber ich finde, Corrales, da ist der kein einziges Mal, da folgen ja nicht mal irgendwie 2 oder 10 Konsonanten aufeinander, den kann man ja eigentlich gut aussprechen, einfach so, wie man liest. Aber ich finde es trotzdem immer süß, wenn Leute fragen, habe ich das richtig ausgesprochen? Aber ja, hast du,
Corrales. Ich finde das immer selten dämlich, genau. wenn man halt einen Gast am Start hat und man spricht den Namen dann halt auch falsch aus.
Ja. Ist uns noch nie passiert.
Ist uns noch nie passiert. Würdest du für unsere Hörerin nochmal auf das Video eingehen? Weil ich glaube, viele von den HörerInnen haben wahrscheinlich noch dieses Video vielleicht nicht gesehen.
Ja, klar, kann ich gerne machen. Und zwar geht es darum, dass ich natürlich, ich bin als Junge geboren, aber identifiziere mich als Frau und möchte das natürlich auch in all meinen Dokumenten so haben. Und in Deutschland gibt es ein Transsexuellengesetz, das gibt es schon seit 40 Jahren, das ist relativ veraltet und es geht halt darum, dass du 2 Gutachten brauchst, 2 psychologische Gutachten und die kosten mehrere 1.000 Euro. Und dazu kommt, dass die da Fragen stellen, die sehr übergreifend sind, sehr, sehr intim sind. Beispielsweise, da wird gefragt, ob du masturbierst, welche Position du beim Sex hast, warum trägst du heute keinen Nagellack, warum bist du nur leicht geschminkt. Das sind immer so Fragen, die sehr auf alten, stereotypischen Genderrollen basieren. Und die sollen dann feststellen, ob ich eine Frau bin oder nicht. Und dieser Prozess, der dauert ungefähr 6 Monate und hat sich seit den letzten Jahrzehnten halt einfach nicht verändert. Und das wird mir halt immer bewusst, auch wenn ich in Gesprächen mit Transfrauen oder Transmännern trete, die das schon vor 30 Jahren gemacht haben, dann wird mir gesagt, dass sie damals 1.500 D-Mark bezahlt haben als erste Anzahlung. Und ich habe halt auch diesen Brief bekommen. Da stand halt drin, ja, zahlen Sie 1.400 Euro als erste Anzahlung. Das war vom Oberlandesgericht in Celle. Ich wohne ja in Buxtehude. Ich bin ja nicht mehr Hamburgerin. Dementsprechend, als Studentin, jetzt habe ich einen neuen Job, aber als Studentin kann man das halt nicht einfach mal so bestemmen. 1.400 Euro als Anzahlung wohlgemerkt, weil danach kommt halt noch viel mehr Geld. Und das alles nur, damit in meinen legalen Dokumenten Hanna steht und weiblich. Und es ist halt traurig, weil am Ende des Tages ist es halt mehr als so ein Stück Papier. Es ist halt einfach, es ist meine Sicherheit, weil ich muss mich jedes Mal rechtfertigen bei Behörden, bei meinem Briefverkehr, sei es auch, wenn ich irgendwie einen Club möchte, wenn ich reisen möchte, wenn ich mich irgendwo bewerben möchte. Und das ist halt fatal, weil am Ende des Tages hemmt das natürlich auch viele Transmenschen, sich zu bewerben und ins Arbeitsleben einzutreten, weil sie Angst haben vor Ablehnung. Und das kann natürlich auch passieren, das habe ich auch selbst erlebt, dass man mich vielleicht nicht einstellen wollte. Und das ist halt ein Kreislauf, den Leute wie mich dazu treibt, Sachen zu tun, die wir vielleicht nicht tun möchten. Wir fallen in Depression, in die Sexarbeit. Das sind Kreisläufe, die einfach vom Staat aus, von der rechtlichen Lage, die uns erschwert wird, gestartet werden und halt einfach schon seit Jahrzehnten bestehen. Und das ist halt sozusagen einmal der kurze Sum-up zur zur Namensänderung und der Personenstandsänderung hier in Deutschland. Und das wollen wir unbedingt ändern. Und leider gab es eine Abstimmung im Bundestag, die halt dagegen gestimmt hat. Also kurz mal gesagt, es gab 2 Gesetzesentwürfe, einmal von der FDP und einmal von den Grünen. Und eigentlich waren halt nur die Linken, die Grünen und die FDP dafür. Die FDP hat auch einmal dagegen gestimmt, also bei dem Gesetzentwurf von den Grünen, weil sie halt ihren eigenen wollten. Aber halt die SPD, CDU und die AfD haben halt alle dagegen gestimmt.
Die SPD auch.
Die SPD halt auch. Es gab einen von der SPD, der dafür gestimmt hat und alle dagegen. Und das fand ich halt das Fatale dran, weil ihr müsst euch vorstellen, bei jedem CSD seit Jahrzehnten ist halt die SPD mit ihrem eigenen Wagen da drauf, schwenkt hier die Regenbogenfahne und proklamiert sich unter dem Deckmantel als von unserer Community halt wirklich progressiv zu sein, Visibility, Diversity, all diese Schlagwörter zu verkörpern, aber am Ende des Tages sind sie halt einfach nicht in den Gesetzen verankert. Und wenn man dann Wählerstimmen halt holt, aber diese Versprechen nicht umsetzen kann, weil man an Koalitionsverträge gebunden ist, dann fühlt man sich als Wähler natürlich verarscht. Und ich finde, am Ende des Tages wird es halt wirklich immer noch von der SPD abhängig sein, weil CDU und AfD, ich glaube nicht, dass sie dafür stimmen würden, weil die auch sich kein einziges Mal wirklich damit auseinandergesetzt haben. Sonst würden sie den Struggle, den wir jeden Tag durchmachen, auch verstehen. Und das ist einfach unmenschlich.
Ja, soziale Partei Deutschland und so, ne?
Ja, leider. Ja,
nee, ich habe das auch mitverfolgt. Und das war einer von der SPD, der dafür stimmt.
Genau, nur einer.
So, dass die CDU und dass die AfD vor allen Dingen dagegen stimmt, war ja, also das war ja klar so.
Genau.
Aber das fand ich, von der SPD fand ich auch ziemlich krass, muss ich sagen. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass da wirklich einer dafür stimmt und alle anderen sagen, nö.
Und genau wie du sagst, auf den Paraden im Endeffekt ist die SPD immer dabei gewesen.
Ja.
So, und das finde ich halt auch total, verstehe ich halt überhaupt nicht.
Eben.
Und ladet ihr die jetzt aus? Also dürfen die nie wieder mit euch mitlaufen? Das wäre ja konsequent eigentlich, oder?
Deswegen bin ich ja für Besserung. Ich finde, man sollte daraus lernen und vielleicht auch mal dazu aufzurufen. Dabei bin ich auch bei. Ich habe da ein paar Sachen im Petto, die ich durchstarten möchte, klarzumachen, dass die SPD gebraucht wird. Weil wenn man strategisch denkt, dann können wir das Gesetz halt einfach nur so durchbringen. Mhm. Ne? Und dementsprechend liegt mir halt sehr viel daran. Weil ich glaube, tief im Inneren schlummert da noch was Gutes, was wir anreizen können und halt für unseren Kurs, für unseren Zweck halt nutzen können. Und ich muss dazu sagen, was mich so verwundert ist, um mal zurück aufs Fußball zu kommen, alle, sei es Scholz, sei es Laschet, die haben alle Sachen gepostet. Hier das Stadion in München in Regenbogenfarben, wie das erleuchtet ist. Das haben sie alles gepostet. Sie haben sich dazu geäußert und machen hier voll die Show und nehmen halt wieder, claim halt unsere Community, das, was wir verkörpern, aber am Ende des Tages machen sie eine komplett konträre Politik. Mhm. Und für mich heißt das nicht nur irgendwie Farbe bekennen und Regenbogenfarben hier alles zu schwenken und das in solchen Farben erleuchten zu lassen. Man muss das auch wirklich leben. Und ich finde, das ist eine ganz große Doppelmoral, die in der Politik halt herrscht. Insbesondere halt auch bei den Politikern und das durch die Bank weg. Und das ist halt irgendwie das, was wir unbedingt anpacken müssen. Weil wenn ihr schon sagt, okay, wir wollen auch Diversity im Fußball leben, dann könnt ihr das ja auch wirklich in den Rechten einfach verankern, nicht wahr? Also dann könnt ihr doch auch gleich entweder ganz oder gar nicht.
Die wollen halt eure Stimmen, aber so kriegen sie eure Stimmen halt nicht.
Ja, eben.
Das ist halt das Problem. Eben, also sie denken, sie kriegen damit eure Stimmen, aber das funktioniert halt nicht.
So. Das ist echt heuchlerisch.
Ja, das ist total heuchlerisch, absolut.
Ja.
Du hast gerade von dem täglichen Struggle gesprochen, der dich umgibt.
Ja.
Was bedeutet für dich täglicher Struggle? Wir leben ja, um zu sagen, wir leben ja gar nicht gerade in unserer linken Glocke, Hamburg, so denke ich das immer. Aber du besitzt jetzt gerade zwei weißen europäischen Cis-Männern gegenüber.
Da ist nichts schlimm dran.
Aber es ist halt so, man bekommt den täglichen Struggle, den ihr erlebt habt, überhaupt gar nicht mit.
Und nicht wirklich. Aber ich glaube, mir den gibt es auch in der Schanze. Und ich muss sagen, leider auch sehr oft in der Schanze.
Ja,
wo ich mich eigentlich immer... Ich halte mich wirklich sehr gerne hier auf. Das ist wie mein zweites Zuhause. Ich bin hier wirklich, man sieht mich halt jeden Tag. Also ich glaube, jeder kennt hier schon fast, also ihr nicht, aber viele kennen mein Gesicht. Also wenn ich durch die Schanze laufe, dann weiß man, wer da ist. Und ich muss sagen, der tägliche Struggle, ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast, aber am Wochenende, ich war in irgendeinem Journal Hamburg 24 oder so zu sehen, weil ich sexuell belästigt wurde am Wochenende und dann musste ich auf die Davidwache und eine Aussage machen, weil mir ein Typ auf den Arsch geschlagen hat und ich dann mir hinterhergerannt bin, weil ich mir das nicht gefallen lasse. Und dann hat das 20 Minuten wieder gemacht. Einfach das zweite Mal. Und als ich dann zum Beispiel auf der Davidwache war, gab es da einen Mann und der meinte, wenn du dich so provokant anziehst.
Nee.
Und das ist halt immer das Gleiche.
Was? Immer noch?
Polizist gesagt?
Nein, kein Polizist, aber das war, weiß nicht, ob der da irgendwie undercover unterwegs ist, aber der hat da gechillt. Ich habe es selber nicht verstanden.
Ja.
Aber so, das ist halt so, das ist der Struggle, weißt du? Und den erlebt man natürlich als Transfrau natürlich doppelt, weil ich zu einem eine Frau bin, deswegen werde ich als Frau sexuell belästigt, aber dann als Transfrau erlebe ich halt auch Diskriminierung. Und ich bin glücklich, ich bin froh, dass die Polizei da war und auch, ich muss sagen, da war ich auch glücklich, dass sie mich nicht mit Herr oder sonst irgendwas angesprochen haben, weil genau das ist es ja. Ich musste halt meinen Ausweis geben und sie hat mich halt trotzdem noch Dame genannt, weil sie halt das verstanden hat und nachvollziehen konnte. Und da bin ich auch froh drüber, weil das ist halt auch nicht selbstverständlich. Beim Ende des Tages habe ich ja gar keinen rechtlichen Schutz. Ich meine, wenn ich auf die Frauentoilette gehe, ich meine, ich frage mich, könntet ihr mich da, wenn irgendwie das Security ist oder so, könnten die mich halt rausholen? Mhm. Weil auf dem Papier bin ich ja keine Frau. Mhm. So, es ist ja so, ich sehe halt weiblich aus, ich sehe halt aus wie eine Frau und ich bin eine Frau, aber auf dem Papier nicht. Und das ist halt der Struggle. Und der erstreckt sich auf so, so vielen Ebenen halt, wie gesagt, rechtlich. Aber natürlich auch sexuelle Belästigung, das ist ja, also da könnt ihr 1000 Lieder jeden Tag singen, was ich auch tue. Ich rede ja auch einmal in der Woche immer auf Instagram drüber, ganz kurz, und spreche an, was diese Woche so passiert ist. Das Ganze nennt sich dann Coffee with Hannah und dann mache ich in meiner Story dann kurzen Tratsch und erzähle so über gewisse Begegnungen in meinem Alltag und meine Alltagssituation, damit die Leute vielleicht einfach mehr verstehen, was es wirklich heißt, trans zu sein. Und ich bin da natürlich... Ich rede für meine Community, für meine ganze Community, die LGBTQ-Community, aber ich rede auch im Genaueren über natürlich viele Trans-Themen und über das Trans-Sein. Und dann genauer halt auch nochmal darüber, wie es ist, trans zu sein mit Migrationshintergrund, weil das ist natürlich eine mehrfache Diskriminierung, die man erlebt. Und ich bin natürlich in gewisser Maßen auch privilegiert, weil ich als weiße Person gelesen werde. Natürlich, okay, merkt man, dass ich nicht deutsch bin, aber... es gibt Frauen in meinem Umfeld, die vielleicht schwarz sind, die ganz andere Difficulties haben, die sie meistern müssen jeden Tag. Und dazu kommt dann auch das Passing. Wenn ich auf der Straße gehe, dann sieht man, okay, da ist eine extravagante Frau. Und dann rechnet man vielleicht eins und eins zusammen, weil sie vielleicht große Brüste hat oder und so weiter und so fort. Aber wenn man das Privileg hat, gut auszusehen, dann ist das gleichzeitig auch eine Sicherheit für Transmenschen. Weil wenn man als Transfrau auffällt und das, weil man vielleicht männliche Züge hat an sich und da ist es auch egal wie, dann wird das eigene Transsein in Frage gestellt und dann erlebt man auch mehr Gewalt und das ist traurig und deswegen ist es so verschachtelt und es ist so extrem und hat so viele Ausprägungen. Es ist wirklich ein Spektrum an Sachen, die wir erleben jeden Tag und deswegen bin ich auch dafür, dass so gesondert und so präzise zu beschreiben und all die verschiedenen Nuancen zu nennen, weil am Ende des Tages kann man sagen, ja, wir sind doch aber alle gleich. Aber gerade das ist es ja nicht, wir sind nicht alle gleich. Und das war ja auch letztes Jahr bei Black Lives Matter so das Problem, dass Leute dann All Lives Matter gesagt haben. Mhm. Aber darum geht's nicht. Du in deiner weißen privilegierten Sicht siehst es vielleicht so an und findest die ganze Welt ganz toll. Aber das ist ja das ist ja die Ignoranz, dass du nicht wahrnimmst, dass es vielleicht schwarzen Menschen nicht so geht. Und deswegen ist es so wichtig, da genau drauf aufmerksam zu machen, wer am meisten struggelt. Genau.
Werden denn Transmenschen, die mehr wie ein Mann aussehen als eine Frau, werden die dann öfters, also wie soll ich das ausdrücken, werden die öfters angegriffen auf der Straße als du jetzt zum Beispiel?
Ja, also kannst du dir das so vorstellen, auf uns lastet dieser Druck, immer so ein perfektes Bild von einer Frau abzugeben und gleichzeitig werden wir dann aber dafür verpönt und sexualisiert, wenn wir das dann halt tun. Und du musst dir vorstellen, wenn man ruhig ist, wenn man undercover ist, wenn ich beispielsweise mich normal kleiden würde und nicht aufreizend, dann errege ich natürlich weniger Aufmerksamkeit. Wenn ich zum Beispiel klein bin, zierlich, ein weibliches, feminines Gesicht habe, dann fragen sich Leute nicht, okay, was ist das? Mhm. Wenn man aber groß ist, vielleicht eine Statur ist, die etwas breiter ist und trans ist, dann fällt man auf, dann kommen Leute, dann das geht nicht in die Köpfe der Leute rein, die verstehen das nicht, können das nicht zuordnen und das ist dann halt der Struggle für uns, weil es für uns bedeutet, dass wir ums Überleben kämpfen und das tun wir ja auch und am Ende des Tages tue ich das auch, wenn mich Leute kennenlernen möchten und ich dann sage, ich bin transsexuell, dann ist das für mich auch eine Gefahrensituation, jedes Mal aufs Neue.
Ist
und
das so?
Ja, natürlich, ich sage dann immer, okay, raste jetzt nicht aus, entspann dich, aber ich muss dir sagen, dass ich transsexuell bin und ich sage das direkt am Anfang,
okay,
wenn mich Leute kennenlernen möchten.
Also du meinst auf Dates?
Ja, genau, auf Dates.
Wow,
oder
so, okay,
generell. Aber nicht nur Dates, aber auch so generell, weil du weißt ja nie, wie dein Gegenüber reagiert. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon deine Safeguard, gut auszusehen oder passable zu sein. Passing nennt man das bei uns. Mhm. Aber das wollen wir ja davon nicht abhängig machen. Wir sind wirklich nur so stark, wenn alle Leute die gleichen Rechte und wenn alle Leute als valid gesehen werden, also wenn das Transsein von allen Menschen, egal wie sie dann wirklich aussehen, ob sie deinem Schönheitsideal entsprechen oder dem gesellschaftlichen Schönheitsideal einer Frau oder eines Mannes, erst dann haben wir es wirklich geschafft. Deswegen fordern wir das für alle Leute ein, dass man uns alle mit Respekt behandelt, auch wenn wir nicht in das Bild reinpassen. Und das ist halt so wichtig. darauf auch aufmerksam zu machen. Ja.
Ich stelle mir das gerade ultra nervig vor, wenn ich jedem Menschen erklären müsste, dass ich trans wäre.
Ja, ist es auch.
Also, ne? Weil ja. das, also.
Wir hatten die Situation vor einigen Folgen, dass wir Yoshi da hatten und Yoshi war früher mal Christina.
Ja.
Christine. Ja. Und für Yoshi war es ganz wichtig, eigentlich nicht mehr darauf angesprochen zu werden.
Ja.
Dass er sich nicht damit, er muss sich halt sein ganzes Leben damit auseinandersetzen, aber er wollte halt nicht so, hey, ich bin Yoshi, ich war früher mal Christine und ich bin der Schlagzeuger, der früher mal eine Frau gewesen ist.
Deswegen sagt man eigentlich in dem Kontext auch nicht, also das ist jetzt nicht schlimm, dass du es gemacht hast, aber deswegen sagt man im Kontext auch nie den alten Namen. Also man nennt das Deadname. Der Deadname ist zum Beispiel in dem Fall sein alter Name und den aus Respekt, deswegen würde er sich auch nicht gut fühlen. Deswegen nennt man die meisten nicht. Das ist jetzt nichts Fatales, aber das ist so eine Sache. Deswegen, du kannst einfach sagen, ja, er war halt früher ein Mädchen. Das ist halt, glaube ich, besser. Und das,
es heißt auch wirklich Deadname.
Genau. Deswegen, das dramatisiert das Ganze nicht. Das macht dann nicht immer so, das war mal früher Christine, so und so.
Ah, okay.
Deswegen macht man das eigentlich nicht, dass man den alten Namen dann nochmal preisgibt. Also im kleinen Rahmen oder so, ist das was anderes, aber generell macht man das nicht. Das kann für viele, also ich bin offen, ich gehe mit allem offen drum um, aber für viele Transmenschen löst das natürlich einen sehr großen Diskomfort aus. Also die fühlen sich dann sehr, sehr unwohl und das kann sehr viele Sachen bei denen triggern. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man auch irgendwann mal gefestigt ist in seiner selbst, dann möchte man auch irgendwann sich nicht mehr erklären jedes Mal, weil ich habe es wirklich auch schon 1 Million Mal gemacht, aber ich muss es halt noch machen, weil wir sind ja noch nicht, ich bin ja noch nicht da, ich bin ja noch nicht angekommen. Meine Dokumente sind ja immer noch nicht auf sie. Ich heiße immer noch nicht Hannah, deswegen muss ich mich ja noch weiterhin erklären und deswegen will ich auch noch weiterhin darauf aufmerksam machen und deswegen stehe ich auch dafür ein und ich weiß, dass andere Leute vielleicht nicht diese Kraft haben oder auch nicht den Bock, was auch völlig verständlich ist, weil wer hat das schon? Aber ich bin nervig und ich werde weiterhin drauf. Ja, ich lasse nicht los, das ist halt der Unterschied, weil viele haben mir auch gesagt, Hannah, was du machst, ich weiß, ich habe es früher auch mal gemacht, diese ganze Aktivismus-Schiene, aber irgendwann saug ich das aus. Und ich meine so, mich saugt es jetzt schon aus, ich kann nicht mehr, aber ich werde trotzdem weitermachen, weil ich merke, wie viel ich jetzt schon bewegt habe in 2 Monaten. Deswegen,
ja. Seit 2 Monaten ist das Video draußen, ne?
Ja, genau.
Und das hat etwas ausgelöst in deinem Leben, wo sich auch viele Sachen verändert haben, oder? Ja, wie ich jetzt rausgehört habe, du studierst
genau.
Eigentlich,
ich
oder?
Ich studiere noch, genau. Ich
studiere, darf ich fragen, was du studierst?
Ich studiere International Management und Außenwirtschaft hier in Hamburg. Und ja, das seit 10 Semestern, muss ich dazu sagen, seitdem ich 18 bin. Und ja, ich bin da.
Studiezeit ist die geilste Zeit.
Ist es auch. Ja, wie soll ich sagen? Ich war früher auch immer fleißig, voll die Streberin, also wirklich immer, auch beim Abi, aber irgendwie habe ich da so eine Mentality, ich mache mir keinen Druck. Es kommt alles, wie es kommt. Und am Ende des Tages brauche ich auch diese Zeit und habe es mir auch gerne genommen, weil ich musste mit Depressionen kämpfen, ich musste mit mir selber kämpfen, ich musste damit kämpfen, dass ich transsexuell bin. Und ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie Erwartungen von anderen gerecht zu werden, in der Regelstudienzeit das fertig zu machen, dann direkt in den Job einzusteigen. Warum haben Leute mit 30 einen Burnout? Warum? Weil wir einfach diesem Leistungsdruck nicht mehr gerecht werden müssen. Und deswegen lebe ich mein Leben im Weg gerade so viele Sachen, die für mich einen viel größeren Stellenwert haben. Und deswegen, ich studiere noch. Ich habe noch 2 Klausuren offen, die ich machen muss. Ich habe jetzt mein Praktikum, was auch durch das Video, wo ich die Stelle bekommen habe, da sind die aufmerksam geworden. Da bin ich jetzt auch im Marketing, im Projektmanagement, im Handelsunternehmen hier in Hamburg tätig. Und bewege Leute dazu, Frauen dazu, mehr in Informatikberufe einzusteigen. Und das ist für mich auch wieder was mega, mega cool ist und aufregend ist. Dann habe ich einen TV-Auftritt neulich gehabt und da kommen auch noch einige noch auf mich zu in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe auch noch zwei Dokumentationen, bei denen ich diesen Monat teilnehme und eine eigene, die ich in Eigenregie führe. Und da habe ich mir einfach gesagt, wow, ganz ehrlich, pack es einfach an. Und ja, ich drehe jetzt einfach eine Dokumentation auf eigene Faust, ohne Budget und das über das Transsein und auch über das Transsein hier in Hamburg, auch auf der Schmuckstraße, weil ich es so, so schlimm finde, wie krass mit den Frauen dort umgegangen wird. Und ich habe dort auch, ich habe auch was drüber gepostet und zwar ging es darum, dass ich einen Beitrag über Sat.1 gesehen habe, über die haben das Notruf 110 Hamburg irgendwas, gibt ja zurzeit voll den Boom bei den ganzen Bahnhofsviertel Frankfurt und Reeperbahn Reporten, das geilt die Leute anscheinend so sehr auf und treibt die Quoten nach oben, dass man das halt zeigt.
Das war schon damals, vor 20 Jahren.
Ja,
so.
Eben, aber halt dieses Mysterium, dieses, das ist ja auch so, das ist ja auch, das sind ja auch wir irgendwo, dieses Mysterium, dieses Verruchte, wir werden halt immer in diese Ecke gedrängt und das fuckt mich halt irgendwann ab. Weil wenn man Leute, wenn man Transfrauen nur in solchen Berufen sieht, nur in der Sexarbeit und sie dann auch noch degradiert und fragt und sagt, wie viel nimmst du? Dann sagt die Frau 30 Euro oder was auch immer und dann sagt der Reporter, das war in der Doku so, ja, das ist aber billig, dann was soll das über Transmenschen aussagen, weißt du? Und dann auch für die nächsten Generationen, wenn die sich nur in solchen, wenn die nur Transmenschen so wahrnehmen, weil, mal ganz ehrlich, welche Transmenschen kennt ihr in den Medien? Es gibt niemanden fast. Ist jetzt Germany's Next Topmodel, ist jetzt eine Transfrau geworden, was ich mega cool finde, was ein Zeichen setzt, aber welche Transperson kennt ihr in Deutschland, in der Medienlandschaft, die seit, was weiß ich, wie vielen Jahren mal irgendwie präsent ist und das nicht in so einem Kontext? Es gibt niemanden. Ja. Also fast niemanden.
Also im Sinne von, wenn diese Person da ist, ist sie auch nur in Anführungsstrichen als Transmensch da und nicht nur
als
sie selber, früher Mann, heute Frau, aber keiner redet drüber, weil sie eine gute Schauspielerin ist.
Ja, genau.
Und nicht nur, wir brauchen jetzt noch einen Transmenschen, wen nehmen denn da? So Stani-mäßig jemanden vorführen, glaube ich, der Vorführeffekt.
Ja.
Für unsere ZuhörerInnen, was ist denn die Schmuckstraße?
Also die Schmuckstraße ist in Hamburg eine Straße, in der schon seit Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie lange das schon geht, also mehr als 50 Jahre safe, arbeiten dort auch transsexuelle Frauen und verrichten dort Sexarbeit. Und ich finde das immer ein bisschen schade, dass da immer die ganzen Touren rübergefahren wird und dass das alles so, also es gibt ja diese St. Pauli-Kiez-Touren und da schauen dann alle Leute und gucken die Frauen an und irgendwie dringen dann sozusagen in diesen Safe Space von den Transfrauen ein, die einfach den Transfrauen gehört. Und was mich so schockiert hat, dass es damals vor 10 Jahren eine Dokumentation schon darüber gab und die Frauen nicht bezahlt wurden und das online, man kann es immer noch gucken, die Doku heißt Schmuck der Straße. Und dort werden sie immer noch als Männer aus Lateinamerika bezeichnet. Und das hat so eine Wut in mir ausgelöst, dass diese Frau, die damit Geld gemacht hat, die Transfrauen nicht mal bezahlt hat für die Doku, dass sie die Transfrauen als Männer aus Lateinamerika bezeichnet. Was für Stereotype das beinhaltet, wie abwertend das ist. Das hat sowas in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, nein. Ich will die Geschichten nicht nur von den Transfrauen von dort, weil nicht alle arbeiten, nicht alle verrichten Sexarbeit dort. Ich möchte einfach den Struggle von Transfrauen aus anderen Ländern, die hierher kommen, aber auch den von unserer Community, von meiner Community, meine Freundinnen. Ich möchte das neu gestalten, das Bild. Ich möchte es zeigen, dass wir Menschen sind, weil es geht immer nur um diese Sensation, aber es geht nie um unsere Essenz, um das, was wir wirklich sind. Und deswegen möchte ich halt die Dokumentation drehen. Und bin da auch gerade, habe Hilfe, Unterstützung vom ZDF bekommen und was einfach mindblowing ist, was ich selber noch nicht raffe alles will das halt auf Insta droppen oder auch auf YouTube nächsten Monat hoffentlich, wenn alles klappt. Ich setze mir da ganz, ganz hohe Ziele, aber habt auch Support und ja, mal schauen. Wir suchen jetzt übrigens noch einen neuen Kameramann, weil da meiner ist leider im Urlaub. In den nächsten 5 Tagen, ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch hin, ich werde das schaffen. Und ja, deswegen bin ich ganz fleißig und nach dem Podcast geht es direkt für mich an die Arbeit wieder. Aber genau, das ist halt das Ziel und ich habe jetzt komplett vergessen, was deine Frage war.
Es ist gar kein Problem. Wir würden jetzt eine kleine Pause machen, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Für diese Pause, wir haben eine kleine Playlist auf Spotify und die Spotify-Playlist heißt Nachtasyl. Wenn du Bock hast und irgendeinen Song hast, den du mega gut findest und mehrere Songs hast, kannst du die draufpacken. Daniel Hürtmann, du guckst mich schon wieder an und sagst
etwas. Ich hab tatsächlich keine Songs, aber ich möchte gerne den neuen Song von Leitkegel haben. Weißt du, welchen ich meine? Die haben Tokotronic gecovert. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt.
Das ist gar kein Problem, den packe ich einfach
mit drauf. Das kam heute raus, ist großartig. Ein ganz, 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 ganz tolles Video vor allen Dingen. Die haben das Video so gestaltet, als wäre es ein altes Sega-Game, wo Tokotronic gegen Leitkegel antreten. Das ist so groß, es ist so unfassbar schön gemacht, dieses Video. Das musst du dir angucken. Ich habe fast geweint, weil es so geil retro ist. Aber wie heißt der Song? Ich komme nicht drauf.
Ist egal, ich gucke mir das gleich an. Und wenn du Tokotronic sagst, dann wünsche ich mir einen unglaublich schönen Tokotronic-Song mit drauf, und zwar Electric Guitar. Hast du einen Song?
ein Song gerade spontan fällt mir nichts ein. Ich bin immer so ganz, ganz schlecht bei sowas.
Echt?
Ja, wirklich richtig, richtig schlecht. Wenn Leute mich nach irgendwie nach, ja, auch zum Beispiel nach Essen fragen, das ist so für mich das Unangenehmste, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also ich habe wirklich Probleme dabei. Ich brauche wirklich stundenlang, mich für irgendetwas festzulegen und zu entscheiden, weil ich immer Angst habe, irgendwas zu verpassen. Das ist, glaube ich, einer meiner größten Schwächen.
Aber hast du einen Lieblingssong?
Ein Lieblingssong? Das könnte ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also das könnte ich, okay, nicht, das könnte ich nicht festlegen. Nee, ich bin halt viel mit R&B und Soul groß geworden, mit Funk, auch mit Latino-Musik, halt durch meinen Vater so, ne? Also das waren halt eher so meine Einflüsse. Deswegen, also mit viel schwarzer Musik, Blues, damit bin ich halt groß geworden und dementsprechend dann, ich bin 98 geboren, habe ich viel 90s gehört, viel R&B und so aus den 90s und Hip-Hop. Und das ist halt das, was mich heute noch prägt. Ich höre auch viel Pop und so, aber ja, keine Ahnung. Ich bin einfach, also da eigentlich querbeet, aber eigentlich immer so die Schiene. Das ist so das, was ich fahre. Aber ein Lieblingssong, okay, könnte ich nicht.
Dann wünsche ich mir von den Jackson 5. Heißt der ABC?
Ja.
ABC. Song, ja, genau, ja, ABC. Den Song wünsche ich mir.
Und dann haue ich noch von Miss Dynamite drauf.
Oh ja, gut.
Siehst du? Perfekt. Alles am Ende bleibt es doch immer die Margarita-Pizza. Bis gleich.
Ja, hallo, hier ist nochmal Heiko von der Band Die Grüne Welle und ich wollte euch ganz schnell mitteilen, dass unsere neue Single Es bleibt schwierig featuring Antiheld, die sind übrigens auch aus Stuttgart, seit Freitag auf allen erdenklichen Plattformen verfügbar ist. Natürlich haben wir auch ein wunderbares Video dazu gedreht, das könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch auch wie viele andere Menschen ein paar Hasskommentare unter dieses Video, denn es scheint nicht jedem und jeder so zu taugen. Spaß beiseite, der Song handelt von einem unserer Ansicht nach sehr wichtigen Thema, und zwar, dass Bewegungen wie Fridays for Future von einer gewissen Klientel in unserer Gesellschaft leider ins Lächerliche gezogen werden und man berechtigterweise manchmal an der Intelligenz einiger unserer MitbürgerInnen zweifeln muss. Wie gesagt, hört euch den Song sehr gerne an, macht euch ein eigenes Bild und wenn ihr Lust habt, dann lasst doch gerne ein Abo bei Instagram, Facebook oder YouTube da, dass ihr immer unsere aktuellen Inhalte mitbekommt. Außerdem haben wir gerade eine klasse Soli-Aktion für keinen Bock auf Nazis am Laufen. Ihr könnt noch bis zum 18.07. in unserem Shop unter www.diegrünewelle.net/shop ein Soli-Shirt bestellen und der gesamte Erlös geht dann an keinen Bock auf Nazis. Danke, Ende der Pause.
Next round, wir sind wieder zurück. Daniel Hödmann, Hauke Horreis und sagt man eigentlich jetzt Gast oder Gästin?
Gast einfach, oder?
Gast. Jetzt mal ehrlich, oder?
Ja, klar, ja. Gast.
Weil das Witzige ist, das hatte ich nämlich gestern, weil ich was schreiben wollte. Ja. Also ich wollte ein Posting machen und ich habe halt alles irgendwie gegendert so und dann blieb mir das bei Gast halt irgendwie hängen. Ja. Und dann bin ich halt zu meiner Freundin hin und ich so, ey, sag mal, Gast, ne? Sie guckt mich so an, ja, was ist mit Gast? Ich so, ja, gender ich das irgendwie oder ist einfach Gast alles? So.
Ja.
Und sie so, naja, ich würde sagen, Gast ist alles.
Gast ist
und ich würde auch sagen,
Gast ist alles. Ich finde, Gast hat sowas wie Mensch.
Ja.
Da ist ja auch gar keine männliche Endung hinten dran.
Genau.
Weißt du, das ist irgendwie so, du bist der Gast.
Ja.
So, das ist irgendwie für mich, also ich finde, man muss jetzt nicht, ich will jetzt nicht wie Janine Kunze klingen. Nein, wirklich, ich meine das gar nicht böse. Aber na, man muss jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen. Nein, guck mal, hör zu. Ich finde, man kann da irgendwie auch mal sagen, Gast. Also,
ich höre nämlich auch Gästin.
Ja, das habe ich auch mal gehört, dass Gästin gesagt habe. Aber ich finde, bei Gast ist das so, für mich ist das so irgendwie, da fühlen sich doch alle angesprochen. Ja, du bist der Gast.
Also können wir hier heute für Deutschland entscheiden?
Lass uns einfach
bei Gast bleiben.
Genau.
Weil ich wollte nämlich sagen, wir haben unseren Gast nämlich hier, Hanna. Hanna Corrales. Ja, hallo,
danke.
Schön,
danke,
dass du da bist. Du hast gesagt, du bist eigentlich Hamburgerin gewesen, bist aber zurück aufs wunderschöne Land gezogen, nach Buxtehude.
Ja, genau.
Wie kommt man denn dazu? Also, weil ich halt selber auch mal 4 Jahre in Buxtehude gewohnt habe und dann im Nachhinein doch froh war, in Hamburg zu sein. Wie kommt man denn dazu, von Hamburg nach Buxtehude zurückzugehen?
Also es war so, dass ich bin Buxtehude geboren und habe dort die ersten 3 Jahre meines Lebens gelebt und bin dann nach Hamburg gezogen und mit meiner Mutter, meiner alleinerziehenden Mutter, und jetzt sind wir vor ein paar Jahren wieder zurückgezogen, genau, wieder zu meinem Vater zurück, weil ich ihm auch gerne helfe und so. Deswegen bin ich jetzt wieder in Buxtehude und genau, das ist sozusagen die Long Story Short. Und ja, wie gesagt, aber ich wollte nur kurz sagen, nicht, dass Leute denken, ich bin jetzt eine Gegnerin von Gendersprache oder sonst irgendwas. Ich hoffe, das klang nicht so. Nein, gar nicht so. Ich finde das so wichtig, dass man das auch in beispielsweise in Bewerbungen, dass man auch Frauen adressiert. Das finde ich so, so wichtig, weil am Ende des Tages hält das ja auch so viele Frauen zurück, sich überhaupt angesprochen zu fühlen. Das macht auch sehr viel. Ich habe einmal gelesen, wir freuen uns auch über Bewerbungen von der LGBTQ-Community und sind da offen. Das hat mir so viel bedeutet. Und Leute, weiße Männer vielleicht, die das lesen, denken sich, was ist das für ein Schmarrn? Aber es macht einen Unterschied und für uns ist es wichtig und es kostet ja auch nicht viel. Nee. Deswegen finde ich es so wichtig, das besonders in solchen Fällen dann halt zu machen. Aber ja, anderes Thema, weil ich bin hier keine Sprachwissenschaftlerin.
Musst du aber nicht sein, weil zwischen Daniel und mir herrscht auch seit vielen Folgen immer das gleiche Thema.
Ja.
Zwischen genderst du gerade richtig, sind wir gerade politisch korrekt oder sind wir gerade nicht politisch korrekt? Es kommt, das Thema ploppt halt immer auf. Und aber es liegt halt auch einfach daran, dass es einfach gesellschaftlich auch jeden Tag aufploppt.
Ja, und es ist aber auch wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig. Und ich glaube, dieser Wandel ist auch unaufhaltbar. Und das merkt man wirklich. Deswegen, ja, ist mega, was da gerade ans Rollen kommt. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das vermerkt, auch sowas einfach aufmerksam gemacht wird. Und ich meine, das hat ja in so vielen Sprachen auch den Ursprung. Im Spanischen gibt es das ja auch, dass man, wenn eine Gruppe von 100 Männern da ist und dann eine Frau da ist, dann bezeichnet man das trotzdem als dann benutzt man trotzdem die männliche Form. Mhm. Aber andersrum halt nicht. So, deswegen, vieles hat halt einfach einen Ursprung halt in patriarchalischen Strukturen. So, deswegen, es ist ja einfach so darin, das ist ja der Ursprung, dass Männer einfach wohl stärker sind als Frauen. Diese ganze Bullshit sorgt dafür, dass wir halt so eine Sprache halt haben. Ist ja so.
Wir haben vor der Pause, glaube ich, damit aufgehört, dass relativ viel bei dir los ist jetzt gerade durch das Video.
Genau.
Wir haben kurz angerissen, dass du jetzt eigentlich, wie soll man sagen, kaum aus diesem Struggle herauskommst, dass du nicht, also du weißt schon, was du tun willst, aber es sind gerade so viele Anfragen da, dass du eigentlich einen Overload hast.
Ja, so ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass ich mich kaum noch retten kann, so ist das nicht, aber ich habe so ein paar Sachen, so ein paar coole Projekte und da auch generell, was in meinem Leben abläuft, so, da bin ich einfach wirklich gerade überfordert, weil zur Corona-Zeit hatte ich einfach den ganzen Tag nichts zu tun, wie, glaube ich, fast alle Menschen so. Ich will mir nicht ausmalen, wie es Leuten geht, die wirklich ihre Existenz verloren haben, ne? Also das ist ja kurz vorm Ruin stehen so, aber umso glücklicher bin ich, dass ich endlich, eine Plattform bekommen habe und dass viele Leute das sehen und auch wissen, dass es Bedarf gibt für mehr Transmenschen und auch für eine Buxtehuder-Transfrau, die hier, große Wellen macht, so sagen wir es mal so. Noch sind die klein, aber ich bin mir sicher, dass ich noch einiges zu sagen habe, was ich auch gerne mitteilen möchte. Ja.
Ist es so, wirst du gerade als Galionsfigur, ist, glaube ich, das falsche Wort, oder? Als Galionsfigur, oder bist du jetzt auf einmal ein Mensch, der eine Vorbildfunktion hat, der nach vorne geschickt wird, wo Menschen zu dir aufschauen und sagen, ja geil, dass du es jetzt gerade machst, dass du jetzt gerade die Fahne für uns nach oben hältst.
Ja. Ich würde das auf jeden Fall bejahen, weil mir einfach, also anhand der Nachrichten, die mir auch von anderen Transmenschen gesendet werden, sehe ich einfach, wie wichtig das ist, was ich ausspreche. Ich muss dazu aber sagen, dass es auch Transmenschen gibt, die meine Meinung nicht vertreten, was ich leider nicht verstehen kann, aber die gibt es auch. Und ich setze mich dann manchmal mit den Leuten auch auseinander, aber...
Darf ich fragen, warum? Oder was deren Kritikpunkt ist?
Ja, also beispielsweise geht es auch mal darum, dass ich sage... Wenn du eine schwarze Transfrau bist oder eine Transfrau aus Venezuela hast du oder auch wie ich eine Transfrau mit kubanischem Migrationshintergrund, dann hast du es schwerer, als wenn du einfach eine weiße Transfrau bist und vielleicht aus einem guten Elternhaus kommst und vielleicht auch die finanziellen Ressourcen hast, weil wir haben die nicht. Wir haben die nicht immer gehabt. Und ich bin natürlich auch privilegierter als andere Leute, aber Leute sagen dann immer so, ja, aber wir sind eine Community, wir sollen zusammenhalten und mein Weg ist genauso schwer wie deiner. Aber nein, ist er nicht. Ich habe gesehen, was für ein Racial Profiling es gibt, wenn man hier langläuft nachts auf dem Kiez. Es ist einfach nicht so. Da kannst du mir sagen, was du willst. Und auch, dass Leute dann sagen, ja, wow, aber mein Gutachten, da bei meinem Gutachten wurden mir nicht so Fragen gestellt. So, ja, wow, aber das ist vielleicht die Ausnahme, die Regel bestätigt. Tausenden Menschen ging es halt nicht so. Und die mussten halt trotzdem vierte. Es kann ja nicht sein, dass ich so viel Geld zahlen muss, einfach um mich selber zu sein. Wir sind hier in Deutschland und wir müssen Vorreiter sein. Und deswegen haue ich mal die Fakten auf den Tisch und nenne das Kind beim Namen und spreche auch Sachen an, die vielleicht andere Leute sich nicht trauen, weil wer traut sich darüber zu reden, dass Männer einfach auf Transfrauen stehen, die einen Schwanz haben, weil es ist einfach so. Die sind verrückt danach. Und das ist, und es ist ja, nein, wirklich.
Ganz ich, ist es so?
Ja, das ist so.
Das ist, also das ist eben.
Und das okay. finde ich das auch irgendwie ein bisschen schade, dass, dass dann irgendwie da immer so eine große Story draus gemacht wird und dass man sagt, ja, wow, das ist eklig, das ist schwul, dies, das. Nein, ist es nicht. Wir sind Frauen. Ich bin eine Frau und ich werde auch als Frau wahrgenommen von 99%, außer von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Und deswegen ist es ist so wichtig, was ich tue, weil ich weiß, so viele Transfrauen spüren das gleich, aber sie trauen sich nicht zu sagen oder danken mir, dass ich es wenigstens ausspreche. Und diese Konversation, die haben wir halt noch nicht geführt. Aber wir Leute, ich meine, wie oft von so vielen Menschen aus meinem Umfeld, auch aus allen, egal wo ich war, von so vielen Leuten wurde ich immer im Geheim gehalten und die haben sich am Ende des Tages voll an mich rangemacht oder sonst irgendwas, aber können das halt nicht zugeben von ihren Freunden. Und das ist sowas, da sage ich, nein, ich gebe dir keinen Access, keinen Zugang zu mir oder zu meinem Körper oder sonst irgendwas, ich will das nicht. Und schon gar nicht, wenn du nicht mal zu mir stehen kannst. Und das sind so Sachen, Leute sind sich nicht bewusst, was das für uns bedeutet und wie nervig das eigentlich ist, sowas zu ertragen. Und deswegen will ich einfach dieses Transsein auf die große Bühne packen und sagen, hey, hier sind wir und wir möchten einfach, ist es nicht schlimm daran? Ist nichts Schlimmes daran und nichts Verwerfliches und nichts Ekelhaftes, einfach uns zu lieben und uns als Freunde zu haben oder als Freundinnen und oder mit uns zusammen zu sein und uns zu lieben.
Glaubst du, dass wenn du Dates hast und du sagst denen, hallo, ne, ich bin eine Transfrau, ich bin so, wie ich bin, dass die Männer dann noch neugieriger auf dich sind? Ist
auf
das so?
Auf jeden Fall.
Okay.
Und also es gibt Männer, die sagen, das ist nichts für mich und dann habe ich auch kein Problem. Wenn du nicht auf Transfrauen stehst, dann bist du auch nicht transphobisch, was viele ja behaupten, dass wenn die sagen, ja, ich stehe aber nicht drauf, wenn eine Frau halt unten einen Schwanz, das ist ja auch, und ich meine, viele von uns haben ja ihr Geschlecht angleichen lassen, so ist es ja nicht, ne? Aber auch selbst dann, wenn du sagst, das ist nicht mein Fall und ich komme damit nicht klar, dann ist das auch gar nicht schlimm und es ist auch gar nicht transphobisch. Das müssen ja auch Leute begreifen so, aber meistens und halt in 99% der Fälle weckt das eine Neugier in Männern aus und die fragen dann, ja, okay, du, hast du noch Dings und so und wie macht man das und ich hätte Bock oder sonst irgendwas und es ist halt einfach durchgehend so.
Okay.
Und ich meine, ich hatte auch Beziehungen und deren Freunde haben sich auch an mich reingemacht. Untereinander wussten die nicht, also mein Ex-Freund beispielsweise hat seinen Freunden nicht erzählt, dass ich existiere, aber ich weiß, dass sein Ex-Freund sich damals auch, sein Kollege sich an mich reingemacht hat. Beispielsweise so ist das. Deswegen, ich weiß halt und viele wissen halt nicht, wie sehr, welche Anziehungskraft ich auf Männern und andere Transfrauen auf Männern haben, aber ich weiß es und wir wissen es. Mhm. Und da musst du mit dran kommen.
Das finde ich völlig verrückt, wenn ich ehrlich bin.
Was findest du verrückt?
Dass es bei einigen Männern anscheinend eine Anstrahlung nennt man das ja nicht, wie nennt man Anziehungskraft, dass das so eine Anziehungskraft hat.
Ja,
das finde ich total irre.
Es ist halt aber nichts, womit ich mich als Transfrau brüste, weil solche Männer sind halt irgendwie das Gegenteil von dem, was ich suche, weil ich suche niemanden, der mich irgendwie, der sich aufgeilt an meinem Körper oder sonst irgendwas. Und das sind ja auch nicht Männer, die zu uns stehen. Aber in der gleichen Weise möchte ich trotzdem damit darauf aufmerksam machen und sagen, hey, hör mal zu, es gibt halt Leute, die auf uns stehen und sehr viele sogar. Das meinst du, wenn ich nachts auf der Straße oder sonst irgendwo lang laufe, sind viele Blicke halt einfach auf mir und meinen Freundinnen so. Und dann wissen die vielleicht auch, dass wir transsexuell sind, aber am Ende des Tages, wenn die Lichter aus sind, fragen sie trotzdem nach uns. Ist ja so. Ja, ist ja so, die fragen ja trotzdem nach meiner Nummer. Also es ist ja, das ist kein Geheimnis mehr so, aber ich möchte das, was heißt gesellschaftstauglich machen, aber ich möchte, dass es kein Tabu mehr ist. Mhm. Und das ist mir wichtig, weil wenn man dieses Stigma am Leben erhält und sagt, hey, du bist schwul, weil du mit einer Transfrau zusammen bist, was nicht der Fall ist, weil wirklich, wenn man schwul ist, ich habe so viele schwule Freunde, kein schwuler Mann hat sich jemals an mir rangemacht. Die stehen nicht auf Frauen. Und auch wenn da ein Genital da ist, was männlich ist, sie stehen da nicht drauf. Das ist einfach so. Deswegen ist es so was in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist, wo ich auch noch nicht böse bin bei manchen Menschen, wenn sie das doch nie konfrontiert sind, weil sie vielleicht keine Transmenschen kennen. Ja. Aber es ist einfach so. Und ich kann da aus eigener Erfahrung berichten und auch die Testimonials von all meinen Transgeschwistern mit einbeziehen. Das muss man durchbrechen, weil am Ende des Tages wird dann ein Mann lieber seinen Ruf schützen als uns. Und das endet meistens dann auch sehr gefährlich und tödlich für uns.
Tödlich.
Ja, ja, klar. Ich meine, es gibt auch besonders in den USA gibt es so viele Fälle von Transmenschen, die umgebracht werden, weil sie einfach, weil irgendwie was herausgekommen ist, dass sie mit anderen Leuten, dass sie was mit einem Mann hatten. So. Und ich meine, das betrifft dann in den USA auch fast sehr, sehr viele schwarze Transfrauen. Und ja, deswegen brauchen wir einfach diesen gesellschaftlichen Wandel und müssen halt klar machen, dass das nichts Schlimmes ist. Und das möchte ich vorantreiben.
Apropos nichts Schlimmes.
Ja.
Wann hast du deinen Eltern davon erzählt?
Ja, das war Oktober 2018, hatte ich mein Outing sozusagen. Ich wusste es immer, meine Mutter wusste es immer, also das war klar. Mein Vater nicht, der brauchte auch eine lange Zeit, das zu verarbeiten. Mhm. Da muss man aber auch irgendwie sagen, am Ende des Tages lieben Eltern einen immer noch. Das ist einfach so, aber man muss denen halt auch irgendwie ein bisschen Raum geben, das selber zu verarbeiten und auch ihnen ein bisschen Sensibilität schenken, weil die kennen halt ihr Kind als jung und sind damit groß geworden. Und deswegen muss man natürlich denen auch ein bisschen Zeit geben, das alles zu verdauen. Aber natürlich, ich bin glücklich und ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich nicht verstoßen haben. Ja. Auch wenn es Probleme vielleicht mal gab. Deswegen, das ist halt nicht selbstverständlich. Ja. Und leider. Und ja.
Da warst du 20, oder?
Ja, genau. Ich war 20, genau, 20 war ich da. Ja, genau.
20, da kamst du sozusagen zu dem Outing, aber du wusstest das schon viel früher,
ja,
oder?
Ja, seitdem ich 3 Jahre alt bin oder so im Kindergarten, meinten die schon so, ich glaube, ihr so möchte lieber eine Frau sein und so. Es ist, ich habe auch immer mir im Kopf als Frau gedacht, aber ich wusste, dass die Gesellschaft das nicht so, dass es nicht akzeptiert wird, dass es kein leichter Weg ist und ich habe halt immer versucht, dagegen anzukämpfen, bis ich es halt irgendwann nicht mehr konnte. Und mit 21 Jahren habe ich dann selber Hormone eingenommen. Also jetzt, genau vor 2 Jahren, seit 2 Jahren nehme ich jetzt Hormone. Damals habe ich sie aus dem Internet bestellt, weil die Wartelisten für Therapieplätze und so weiter, das ist alles ein Chaos. Das ist so, ich war 1,5 Jahre beim UKI auf der Warteliste und es hat sich nichts bewegt und nichts getan. Und irgendwann, glaub mir, du hast keinen Bock weiter zu vermännlichen. Und ich war schon 20 Jahre alt. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, so zu sehen und so auszusehen, wie ich es jetzt tue. Ich bin so dankbar dafür, weil in dem Alter das noch zu schaffen war für mich, es ist nie zu spät, das will ich dazu anmerken, aber ich hatte natürlich die Angst, nicht das zu erreichen, was ich erreichen wollte. Ja, deswegen macht es Deutschland einem auch manchmal einfach wirklich nur noch schwerer und der ganze bürokratische Kram halt umso mehr.
Ich finde das gerade so traurig, weil so viele Sachen kommen eigentlich erst in dem Gespräch heraus, die halt die Augen öffnen. Wir haben vorher über das auf das Klo gehen gesprochen. Da kam halt schon wieder der erste Gedanke. Das ist ja vollkommen klar. Für mich ist es ja halt einfach eine total einfache Entscheidung. Aber die Situation, ich glaube, das erste Mal sich zu entscheiden, auf welches Klo gehst du dann und dann halt jetzt nicht auf die Jungstoilette zu gehen, sondern auf die Frauentoilette zu gehen und das halt auch im vollen Bewusstsein, ist ein für mich halt einfach nicht nachvollziehbar, wie schwer das eigentlich ist. Ja. Das finde ich voll krass. Also da bleibt mir gerade ein bisschen ein bisschen die Spucke weg von meiner eigenen, nicht Dummheit, aber Verschlossenheit. Ich weiß es ja nicht. Deshalb meine ich auch am Anfang, du ziehst aus einer Stadt wie Hamburg weg und gehst zurück nach Buxtehude. Und ich weiß halt selber aus der, als Kind vom Land, dass das Thema Transsexualität und da erst wahrscheinlich in 20 Jahren ankommt, dass man darüber sprechen kann und da noch ein ganz anderer Schnack herrscht.
Ja, also wie ich da auch alleine angeguckt werde, also das spricht sich ja herum wie sonst irgendwas. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, dieses Dorfleben. Ich meine, da sind 45.000 Einwohner oder so, aber ich bin das gar nicht gewohnt. Die Blicke jeden Tag, aber dort halt im Besonderen halt. Und ich muss auch sagen, Hamburg ist gar nicht so offen, wie es tut.
Nein?
Also wirklich null. Nur wenn ich nach Nordrhein-Westfalen gehe, juckt das keinen Menschen. Egal, wo in Köln, da sind die Leute ganz anders drauf. Viel herzlicher, viel wärmer, da wird gar nicht so ein großer Hehl drum gemacht. Aber hier in Hamburg ist das halt was ganz anderes. Und dann auch, muss ich sagen, hier Schnöselige, Eimsbüttler oder was weiß ich, Eppendorfer, gerade die sind dann auch wirklich die dann auch dumm gucken, wenn da mal eine 1,78 große Latina-Transfrau mit großen Brüsten hier über die Straße geht und wird halt dumm geguckt und blöd gelabert. Ist so. Das ist einfach so.
Das glaube ich dir sofort.
Ja, eben. Deswegen so weit offen sind wir gar nicht. Und halt die Leute hier auf dem Kiez, die haben halt auch natürlich das muss man auch wissen, wie man damit umgeht. Die haben auch ein großes und loses Mundwerk, ne? Aber da weiß ich ja, wie es auch gemeint ist, ne? Aber am Ende des Tages ist Hamburg nicht das, was es vorgibt zu tun. Das weiß ich auch aus 20 Jahren Hamburg. Aber natürlich gibt es auch immer schlimmere Orte. Ich bin so froh, dass ich nicht irgendwo in Bayern lebe, weil ich ja, nein, wirklich jetzt. Ich meine, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es ist ja einfach, das sind ja einfach nur Fakten. Ich meine, so viele Freundinnen, ich habe heute mit einer geschrieben, okay, das kann ich nicht erzählen, weil es zu sensibel ist, aber hat mich schockiert. Also das ist wirklich krass, was anderswo abgeht. Aber mein Ziel ist es trotzdem, irgendwie nach Berlin zu gehen, weil ich glaube, Berlin ruft mich. Schon so ganz leicht kann ich es hören, so Hanna, komm her.
Und Hamburg sagt, nein.
Ja, ja. Aber ich meine, ich bin ehrlich, Hamburg ist und bleibt die schönste Stadt. Da gibt es auch kein Drum und Dran. Und ich weiß auch, dass es mich immer wieder herziehen wird, aber so ein Tapetenwechsel für ein paar Jahre oder so könnte mir, glaube ich, ganz gut tun. Und ja, wenigstens, wenn nicht nach Berlin, dann auf jeden Fall jetzt wieder in die Stadt ziehen, nach Hamburg. Auf jeden Fall.
Warum Berlin?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie der Vibe. Also die Stadt ist groß. Ich weiß, es zieht mich da einfach hin. Da ist immer was los. Da gibt es so viele Leute, die mir folgen, kommen aus Berlin. Und deswegen stelle ich mir so vor, dass alles so aktivistisch und offen ist und ja, voranschreitend. Und ich glaube, der richtige Ort für jemanden wie mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auch jedes Mal, wenn ich dort bin, da ist man viel offener drauf. Da juckt es nicht niemanden, wie ich rumlaufe, wie ich angezogen bin. Da feiert man das mehr. Hier in Hamburg sind die Leute so ein bisschen,
ja, Hamburg zu viel. Hamburg ist ja auch immer noch verstockt, das muss man auch einfach mal sagen. Das wissen wir beide auch, das siehst du alleine schon, wenn Bands auf Tour sind in Hamburg. So. Und ich sag mal, hier spielt eine Band so, dann weiß ich ganz genau, dass die ersten 2, 3 Songs hier alle stehen und nur mit dem Kopf nicken. Ja? So. Mehr kann der Hamburger ja erstmal nicht so. Ich und dann ab dem 4., 5. Song wird vielleicht mal so ein bisschen der Arsch bewegt. So. Aber Hamburg hat halt einen Stock im Arsch, wenn es darum geht. Das war schon immer so. Spielst du irgendwo auf dem Dorf in Buxtehude, in der Scheune, keine Ahnung wo, oder in Stade, so, da drehen die Leute halt durch, weil die sowas halt auch nicht immer haben. Es ist ja auch so das Überangebot, was Hamburg hat. Yeah. Und dann halt auch noch die Verstocktheit. So. Auf wie vielen Konzerten war ich hier in Hamburg, wo ich den Drang hatte, mich zu bewegen, es aber nicht gemacht habe, weil das ganze Publikum halt rumstand. Und ich gedacht habe, so, wenn ich als Einzige jetzt hier anfange rumzuspringen, sieht das halt auch scheiße aus.
Es gibt noch eine Stadt, die genauso funktioniert. Berlin.
Ja, aber auf den ganzen Touren, wo ich war, wenn wir in Berlin gespielt haben, war Berlin immer eindeutig feierwütiger als Hamburg. Definitiv. So, in Berlin sind sie vielleicht ein bisschen arroganter, das mag sein, aber feiern tun sie krasser als in Hamburg.
Auch wenn es um die Arroganz geht, dann nehmen wir uns halt nichts.
Ja, das mag sein. So, aber ich sag mal so partymäßig und wir tanzen vom ersten Song an, ist aber tatsächlich Berlin dann doch schon weiter vorne als Hamburg. Auf jeden Fall.
Krass, interessant.
Das ist halt Hamburg. Ist immer noch norddeutsch, ne?
Kannst du dir vorstellen, aufs Land zu ziehen in der Situation? Ich meine, jetzt bist du halt gerade in deinen jungen, wilden 20ern, aber so dieses typische Bild, auch so mit 35, 36, ein kleines Haus auf dem Land, eine langfristige Beziehung, vielleicht verheiratet, mein Haus, mein Baum, mein Hund leben. Kannst du dir sowas vorstellen?
Glaub mir, seitdem ich 16 bin, wünsche ich mir, glaube ich, nichts sehnlicher als das, weil ich bin ich glaube, ich bin der monogamste Mensch der Welt, weil, also das ist, ich kann einfach nur so, ich kann nur jemanden lieben und nur intim sein, wenn ich jemanden wirklich liebe oder wenn ich direkt verliebt bin, so, also das ist für mich, ich mache mir auch immer Hoffnung, wenn jemand mich kennenlernen möchte und denke immer an die Zukunft, aber ich muss dazu sagen, dass ich einfach gemerkt habe, dass meine Selbstliebe sich irgendwie viel besser anfühlt als das, was gerade das Angebot an Männern mir geben kann. Von daher ziehe ich einfach mein Ding durch, werde hustlen und meine jungen Jahre völlig auskosten und ich muss einfach in eine Großstadt. Also ich könnte niemals irgendwo aufs Land. Wenn es irgendwie was ist wie Buxtehude, okay, wenn ich dann irgendwie mal den richtigen Partner hätte, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Aber ich brauche unbedingt immer nearby irgendwie eine Großstadt. Also ich brauche das einfach. Ich brauche den Buzz, ich brauche die vielen Leute. Das gibt mir Leben, Energie. Und aber ich glaube, bei allen setzt sich mal irgendwann so dieser Slowdown-Effekt ein und dann möchte man auch Familie und so. Und ich möchte das auch schon, also ich würde auch schon jetzt gerne mal eine langfristige Beziehung wieder haben, aber das kommt, ich suche da gar nicht mehr nach, obwohl es, okay, das wäre gelogen, ich meine, ich suche da täglich nach, aber ich habe auf jeden Fall keine Dating-Apps mehr, weil die sind sehr, sehr toxisch und natürlich will ich das. Wer möchte das nicht? Möchtest du das nicht?
Was? Ich?
Ja, du bist, du bist gefragt. Ich beantworte das mal für dich. Soll ich das mal für dich beantworten?
Ja, genau. Du kennst mich ja sehr gut.
Also ich sage mal, Hauke braucht Minimum noch 7 bis 10 Jahre, bis er an dem Punkt ist, wo er sagt, ich ziehe in eine kleinere Stadt irgendwo. Aber er braucht trotzdem, genau was du gerade sagst, er braucht trotzdem noch die größere Stadt außenrum, damit er ab und zu noch mal dahin fahren kann und dann halt Party machen kann. weil ganz raus kriegt man die Party-Rakete Hauke nämlich auch nicht. Aber du brauchst locker noch 7 bis 10 Jahre, mit Sicherheit.
Und dann mit einer festen Person, oder?
Dann auf jeden Fall mit einer festen Person, weil ich glaube, du brauchst halt auch eine lange Beziehung. Du brauchst endlich mal wieder eine Beziehung, Hase.
Ich finde es gut, wenn wir, was du gerade gesagt hast, diesen Podcast der monogamste Mensch der Welt
nennen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Titel.
Ey, diesen Catchphrase würde ich auf jeden Fall klauen, obwohl ich es ja selber gesagt habe, aber ich würde es mitnehmen. Danke, dass du das mir nochmal so schön hervorgehoben hast.
Ja, es ist auch super angenehm, mit dir zu sprechen. Ich bewundere einfach gerade deinen Mut und Naivität finde ich halt immer so blöd, zu sagen, weil Menschen etwas Negatives mit Naivität, wenn man jemanden als naiv bezeichnet, finden Menschen das ja als, jetzt beleidigst du mich aber. Ich finde aber Naivität hat, finde ich, nichts mit einer Beleidigung zu tun, weil ich finde es einfach voll schön, wenn Menschen noch naiv sind, also wenn Menschen kindlich naiv sind, weil das bedeutet halt auch so, dass sie halt offen sind.
Ja.
So, und das.
Das wurde mir schon von, ich bin sehr, sehr naiv und das wurde mir vor Jahren schon gesagt. Und,
aber als Beleidigung oder als Kompliment?
Als beides, aber auch negativ angeheftet wurde mir das, weil ich immer anders an, ich bin sehr idealistisch, ich denke immer an die große Liebe, ich denke an Frieden, ich denke an all diese Sachen. Aber ich muss sagen, bisher hat mir immer noch niemand das genommen. Und ich muss sagen, schaut her, ich hab's ja jetzt geschafft, so etwas. Ich meine, letzte Woche wurde ich in der Zeit zitiert, ich war beim WDR, ich mach das. Ich meine, das Ganze kommt langsam ins Rollen so. Und es ist ja so. Und warum? Weil ich so bin, wie ich bin und weil ich mir das nicht nehmen lasse. Weil die Welt und weil Deutschland besonderes, also insbesondere auch Menschen wie mich braucht und die ein bisschen mal Sonnenschein hier reinbringen und ein bisschen mehr Lebenslust und Lebensfreude.
Und du findest es auch ein bisschen geil. Also diese Aufmerksamkeit findest du richtig gut. Man merkt das gerade, da gehst du halt voll drin auf.
Ja, tue ich auch. Weil ich einfach weiß, dass es aber nicht nur wegen mir, weil ich aber auch gerne für andere Leute das mehr sehen möchte. Was meinte, wie sehr mich das erfüllt hatte, damals jemanden zu sehen irgendwo, jemand Transsexuelles, der nicht als eine Hure dargestellt wird. Und das meine ich gar nicht negativ. Mhm. Das ist Arbeit, das ist genauso Arbeit wie alles andere auch, ne, eine Hure zu sein. Aber das ist wichtig, dass es sowas gibt. Und es ist irgendwie einer der ersten Male, dass ich irgendwie so eine Representation hier sehe in Deutschland.
Ja.
Deswegen genieße ich das auf jeden Fall. Ich brauche das. Ich brauche diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass ich Fame oder Money geil bin oder sonst irgendwas. Ich verdiene nichts, noch nichts. ich möchte da voranpreschen und ich möchte weiter das tun, was ich tue, weil es mir gut tut und weil es anderen gut tut.
Aber ich glaube, das ist auch gut, dass du das selber gut findest, was gerade passiert, weil sonst würdest du nicht mit so einem Elan rangehen.
Ja,
das glaube ich auch, das Ding. Ja. Ne? Du gehst darin auf, du findest das gut und geil. Und ich finde das auch total gut, dass du das gut und geil findest, weil du halt sehr sympathisch und total nett rüberkommst. Ja. Weißt du, wärst jetzt hier angekommen und und hättest es etwas so erzählt wie jetzt, aber halt mit so einem arroganten Touch, dann wär's wieder was komplett anderes gewesen.
Ja,
und das tust du ja nicht. Du sitzt hier und bist total lebensfroh und alles und alles geil. Ja. Und darum fühlt es überhaupt nicht schlimm zu sagen, so, ich stehe da mega drauf. Ja.
Ich habe nämlich Daniel nämlich auch gesagt, so, du, ich weiß gar nicht, wie dieser Podcast wird. Ich habe total Angst, weil du hast so zwei Gesichter auf Instagram und einmal ist es halt dein sehr warmes Auftreten, was mich halt auch gecatcht hat und warum ich auch dich hier als Person in diesen Podcast einladen wollte. Und dann gibt es aber die andere Seite, die wohnt halt noch so, die ist noch nicht mal negativ gemeint, aber wo man halt so merkt, so, du bist halt Latina.
Ja. Man merkt
das halt. Und das meine ich halt auch nicht böse.
Ich weiß, was du meinst.
Du kennst süß. Dein...
Das ist schön, dass du
Mama
das
sagst. Kennt ihren Wert. So.
Ja. Ja, das ist, ich schwöre, genau das ist, und das ist gerade richtig schön, dass du das sagst. Und das ist auch gar nicht stereotypisch oder sonst irgendwas, weil das ist ja auch positiv und nett gemeint und das ist ja eigentlich auch ein Kompliment und einfach eine Ode an Latina-Frauen und auch an Afro-Latina-Frauen, die ich kenne aus meiner Community und die es halt auch gibt, die von denen ich komme. So, deswegen ist es gerade einfach schön, dass du das sagst, weil ich meine, wie oft versucht man uns runterzudrücken und sonst irgendwas, uns unterdrücken, deswegen bin ich halt laut und umso lauter. Und das ist ja auch so wichtig, weil gerade, das ist schön, dass du das gerade gesagt hast, das ist jetzt auch gar nicht, weil ich auch eine Herzlichkeit habe, das weiß ich und das bin ich auch in Real Life immer. Ich bin wirklich so, wie ich gerade hier rede, dass du sagst, deswegen hat es auch einen ganz anderen Touch, weil du nicht arrogant bist. Oh mein Gott, was wollte ich sagen? Oh mein Gott. Aber was ich sagen wollte war, stimmt, dass mir Leute halt auch irgendwie gesagt haben, dass ich jetzt irgendwie abhebe oder sonst irgendwas. Nein, ich meine, weiße Menschen küssen sich immer gegenseitig den Arsch und loben sich in den Himmel, dann darf ich doch auch mal sagen, wie es ist und sagen, dass ich die erste Transfrau bin, die mal wirklich sagt, was Sache ist. Ja, und das ist ja, das ist so. Und was, deswegen, sobald irgendwie eine Person kommt, die vielleicht nicht ins Bild reinpasst, die ausländisch ist, ausländisch aussieht, dann versucht man uns wieder runterzuhalten. Und das ist halt gerade das Punkt, weil es waren auch nur weiße Menschen, die sowas mir dann angeheftet haben. So. Und ihr müsst auch einfach dann mal einsehen, dass es einfach, dass es einfach, dass es einfach so ist, wie ich es gerade sage. So. Und unsere Gefühle auch mal für wahrnehmen. So. Deswegen, ja, finde ich das mega, mega süß, dass du das gerade gesagt hast.
Dankeschön.
Davon zehrt Hauke jetzt wieder eine ganze Woche.
Ja, ein bisschen. Wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts.
Oh nein. Ich finde, jetzt ist es gerade so richtig. Also, wollen wir den nochmal von vorne drehen?
Nein.
Okay. Nein, nein, okay, alles gut.
Nee, ist mega, mega cool. Hab ich etwas vergessen? Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht sagen möchtest?
Nein, dass ich mich einfach mega, mega freue, dass ihr mich angefragt habt. Das ist mega, mega cool. Ich freue mich drauf und da ja, wünsche euch noch frohes Schaffen hier mit eurer Musik, aber auch mit dem Club hier, dass das alles auch erhalten bleibt, ne? Dass es auch in 5 Jahren hier das weiter bestehen bleibt. Und
das hoffen wir alle.
Ja, oh Mann.
Wir gucken halt einfach.
Genau. Aber Hauke und ich gehen jetzt nämlich gleich noch zum anderen Podcast.
Wirklich?
Geht's noch zum Podcast? Ja, wir wurden eingeladen bei Laut gegen Nazis.
Die waren schon mal bei uns und die haben uns jetzt eingeladen.
Da haben die sozusagen jetzt die Hosen an und können entscheiden, was für Fragen gestellt werden. Und wir dürfen einfach...
Einfach nur antworten.
Einfach nur antworten.
Das ist voll gut.
Und wir haben keine Verantwortung für irgendetwas.
Null. Wir können sagen, was wir wollen.
Ganz ehrlich, wie cool. Ich finde es aber auch cool, dass ich einfach sagen kann, was ich will und ihr schneidet euch das dazu recht, wie ihr Lust und Laune habt. Deswegen ist doch auch cool, mal irgendwie nicht die Person zu sein, die alles schreibt und organisiert und drum und dran. Ich finde das mega, mega cool, wenn man einfach nur abliefern kann.
Ich würde einfach sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du den weiten Weg hier in die Sternbrücke aus Buxtehude
gemacht hast. Das mache ich immer, jeden Tag. Das ist für mich kein Hindernis.
Und ich drücke dir so fest die Daumen, dass das weitergeht, weil wie gesagt, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber jetzt durch dieses Gespräch denke ich, ich glaube, für die Community bist du eine geborene Anführerin. Oh. So, ist das ein bisschen zu hoch gestochen?
Nee, ich finde das gut. Ich würde das unterschreiben.
Die Community braucht solche Menschen, die das halt auch aushalten, weil das wird es halt sein. Der Druck, der dann. Oh Gott, was sage ich denn hier einfach?
Ja, du hast ja recht, der Druck, der jetzt noch kommen wird durch deine ganzen Projekte, die du jetzt machst, der wird ja nicht weniger, mehr. So. Eben. Und ich denke, dass du stark genug bist, dem entgegenzustehen. Ganz einfach.
Wie heißt das Spider-Man-Zitat noch? Mit großer Macht folgt große Verantwortung? Nein, wie heißt
es? Ist das nicht Star Wars?
Nein, mit das Onkel-Ben-Zitat.
Keine Ahnung.
Weißt du nicht mehr? Nee, da droppe ich hier so rein.
Aber wir wissen, was du meinst.
Das ist jetzt innerhalb von 2 Monaten passiert. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht.
Ja, stell dir mal vor, mal schauen, was es dann gibt. Ja.
Ja?
Lass das mal machen. In einem Jahr gibt es so den, Folge 2, so Folge 69.2.
Okay, dann machen wir. Wollen wir es machen? Wollen wir uns in einem Jahr wiedersehen und du erzählst, was bis dahin passiert ist? Ob du jetzt fährt in die Schauspielerbranche, ZDF eingestiegen bist, vielleicht auch so irgendeine Show moderierst.
Vielleicht geht's schon woanders in die große, weite Welt hinaus, wer weiß das schon.
Ja. Oder ob du vielleicht dann eine Beziehung hast und wohnst wahrscheinlich jetzt dann schon auf dem Land.
Oh, das wäre schön. Also ja, oder zusammen in Hamburg irgendwie. Oder Berlin, wer weiß.
Wer weiß das schon. Cool. Wir droppen das einfach. Okay, dann hast du noch einen Song?
Nee, ich habe heute keinen Song.
Ich habe heute auch so songlos.
Ich bin total songlos heute, aber ist ja nicht schlimm.
Finde ich auch. Wenn du noch einen Song hast, hast du auch nicht?
Immer noch nicht.
Das ist tatsächlich. Ach, dann würde ich einfach sagen, Daniel.
Ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis tschüss. Nächste Woche.
Ja, du doch nicht.
Du kommst nächste Woche
einfach
nochmal.
Ja, komm.
Ja, okay, gut. Okay. Kennst du das, wenn man so sagt, wenn man so beim Kellner ist und er sagt so, ja, guten Appetit und dann sagt man so, dir auch oder so? Also so ein Moment. Einfach so, weißt du, was ich meine? Einfach so diese Floskel einfach als Höflichkeit selber wiedergeben, so, aber macht halt gar keinen Sinn. Aber trotzdem.
Gut, Daniel, habe ich dir den eigentlich schon, hat der schon irgendwann wie in diesem Podcast stattgefunden, dieser Witz, du, Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich möchte gerne eine Banklehre machen. Und die Mutter sagt, du übernimmst den Instagram-Kanal deines Vaters. Habe ich dir nicht erzählt?
Das ist ein Witz.
Ach, tschüss.
Hier ist nochmal Heiko von der Band Die Grüne Welle und ich habe die Ehre, die letzten Worte dieses Podcasts zu sagen. Allerdings würde ich gerne nicht meine eigenen, sondern die Worte von Stefan Anpalagan jetzt vortragen. Der hat ein Statement auf Social Media veröffentlicht, das die rassistischen Vorkommnisse nach dem EM-Finale sehr gut zusammenfasst und das ich jetzt gerne vorlesen würde. Weil drei schwarze Fußballer die Elfmeter für England verschossen haben, trendet nun auf Twitter das N-Wort. Nachdem Twitter den Hashtag in Say No to Racism umgewandelt und in die Trends gelegt hat, rufen Menschen nun dazu auf, Say Yes to Racism in die Trends zu bringen. Auf Instagram kursiert der Aufruf, schwarze Menschen zu bespucken, zu schlagen, zu vergewaltigen und zu lynchen. Jede Maßnahme ist mit Punkten versehen. Je gewalttätiger, desto mehr Punkte. Eine Art Rassismus-Bingo. Überschrieben ist das Ganze mit These N Sternchen 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 have lost us the Euro. Ein Commercial Real Estate Manager wird wohl morgen seinen Job verlieren, weil er unter Klarnamen und Nennung seines Arbeitgebers im Profil die Worte N Sternchen 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 ruined it for us veröffentlicht hat. Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Ein Screenshot ist aber mittlerweile öffentlich an den Arbeitgeber unterwegs. Schwarze Frauen erzählen unter Tränen, wie sie nach dem Elfmeterschießen aus einem Pub hinausgeworfen wurden und wie man ihnen das N-Wort hinterherrief. Ein schwarzer Mann wird von zwei Männern in die Themse geschmissen. Es existiert ein Video dazu, das erst noch verifiziert werden muss. Im Laufe des Abends häufen sich immer mehr Berichte über Gewalt gegen Schwarze. Angefacht aus Frust über das verlorene EM-Finale. Schwarze Bürgerrechtsorganisationen rufen schwarze BritInnen dringend dazu auf, das Haus nicht zu verlassen. Menschen berichten davon, wie Schwarze mit Messern angegriffen und auf Gleise geschubst werden. Eine BBC-Moderatorin ist angesichts dieses entfesselten Rassismus fassungslos und macht darauf aufmerksam, aus welchen Gründen eigentlich die gesamte englische Mannschaft vor den Spielen niederkniet. Das Niederknien, die Bekenntnisse, alles ist vergessen, alles ist egal. Dass es auch die schwarzen Spieler waren, die die englische Fußballmannschaft ins Finale befördert haben, egal. Dass es der schwarze Marcus Rashford ist, der sich leidenschaftlich gegen Kinderarmut in England einsetzt und Schulspeisungen organisiert, damit arme Kinder nicht hungern müssen. Egal. Es ist alles egal. An diesem Abend, in dieser Nacht, sind die Schwarzen schuld. Und sie sollen bezahlen, nötigenfalls mit ihrem Leben. Im Jahr 2021. Mitten in Europa. Wegen eines verlorenen Fußballspiels. Man kann es nicht glauben. Man will es nicht glauben. Der Firnis der Zivilisation ist dünn. An manchen Tagen ist er sogar durchsichtig und erlaubt einen Blick in die Unterwelt.